Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Dolesky und Timo Eggers. Jo, heute zu Gast im Utility 4.0 Podcast ist die fabelhafte Pia. Warum ist sie fabelhaft? Aus meiner Sicht deswegen, weil sie einmal im Jahr wirklich die ganze Welt danach absucht, was für tolle Startups da draußen unterwegs sind, die sich auch darum kümmern, dass wir in eine klimapositive Zukunft kommen. Und sie verleiht einen Preis, den SET Award, um sozusagen diesen Startups eine Bühne zu geben, aber auch um der deutschen Energiewende mit der Kraft dieser ganzen Community im Hintergrund wieder ein bisschen frischen Wind ins Gesicht zu pusten. Ich spreche mit ihr über sie selbst natürlich, wie sie dorthin gekommen ist, was so ihre Stationen waren. Und am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch oder so ein bisschen vielleicht auch aufgekratzt, weil ich vorher mit Anyway gesprochen habe, mit der Franziska, die da so sehr auch auf Angriff gepolt sind. Die wollen wirklich, dass sich was bewegt und alles ist für die so ein bisschen langsam. Dann kommt so eine Pia, die so ein bisschen ja diplomatischer da unterwegs ist und einfach in dieser riesen Sandwich-Position ist zwischen halt den jungen Startups aus der ganzen Welt, die wollen, und aber auch der Politik und der deutschen Industrie, die vielleicht auch mal positiv unterstellt wollen, aber vielleicht ein bisschen anders wollen, ein bisschen langsamer wollen. Und an der Stelle versucht die Pia halt irgendwie auszugleichen und glaubt, sie kann das ganz gut. Sie kommt mir immer so ein bisschen vor wie eine Klimadiplomatin. Und ich finde es ganz wichtig, dass es solche Menschen gibt und solche Organisationen, weil es könnte einem ja egal sein, ob irgendein Startup jetzt erfolgreich wird oder einen Markt findet. Aber wenn ein Startup vielleicht Ideen hat, um die Energiewende, die Klimawende irgendwie zu befeuern, dann sollte man ihnen doch irgendwie eine Chance geben, durch diesen ganzen Regulierungsdschungel, wie er nun mal hier bei uns in Deutschland inzwischen entstanden ist, da durchzukommen. Und dafür sorgt Pia, das Team, die Dena, der Andreas Kuhlmann und dieser World Energy Council, der auch im Hintergrund aktiv ist. Und insofern freut euch auf einen netten Podcast. Nächste Woche ist diese Set Week online, wo das alles passiert. Es ist frei, es ist offen, ihr könnt euch registrieren und ich glaube, man macht nichts falsch, wenn man da mal reinguckt. Also viel Spaß beim Hören und auf bald. Herzlich willkommen zur Sonntagsausgabe von Utility 4.0. Ich freue mich sehr, dass ich hier durch mein Zoom die Pia sehen kann in Berlin. Pia ist heute zu Gast. Wir machen das gleich wie immer. Wir stellen uns ganz in Ruhe vor. Das Thema heute ist ein aktuelles oder so ein semi-aktuelles, weil übernächste Woche findet die Startup Energy Transition Week statt, die SET Week. Und wir poolen das gleich alles noch auseinander, was das alles zu tun hat. Miteinander. Wir wollen darüber sprechen, über dieses Event und im Kern geht es dabei bei diesem Event auch darum, dass man guckt, was ist eigentlich draußen in der Welt so los, wenn es um das Thema Energiewende geht und was können wir davon hier lernen und was können andere von uns lernen. Und das ist ein super spannendes Thema und insofern erstmal herzlich willkommen, Pia.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wie gesagt, sonntags habe ich es auch noch nie gemacht, deswegen danke schon mal vorab für deine Bereitschaft hier mit mir am Heiligen Sonntag um 16 Uhr zu quatschen. Und steigen wir einfach gleich ein, Pia. Wer bist du? Was machst du? Wie ist das alles gelaufen bisher?
Ja, also mein Name ist Pia Dörfinger. Ich bin Teamleiterin für Startups und Innovationen bei der Deutschen Energieagentur. Bin mittlerweile seit über 8 Jahren bei der Dena, da ursprünglich im Bereich erneuerbare Energien angefangen. Da haben wir viel für die Exportinitiative Energie gemacht, damals noch viele Marktanalysen, erneuerbare Energienmärkte weltweit. Mhm. Und bin dann vor 2 Jahren in das Thema Startups und Innovationen reingekommen bei der Dena, eben als Teamleiterin, und arbeite seitdem an der SET Global Innovation Platform, und seit diesem Jahr haben wir auch noch ein neues nationales Projekt mit dazu, den SET Hub.
Cool, und wenn wir jetzt noch mal ein paar Jahre nach vorne gehen, was hast du vorher so gemacht, aus welcher Ecke kommst du, wo bist du sozusagen groß geworden, wo hast du dir das alles drauf geschafft in der Schule oder Studium, was du heute brauchst?
Groß geworden bin ich in Österreich, in Kärnten, und bin dann mit 18 so schnell wie möglich in die größte Stadt gegangen und habe dann in
also
Wien
nach
studiert.
Wien oder in Wien, ne?
Genau,
Ja,
genau.
okay.
Habe in Wien studiert und habe da internationale Betriebswirtschaft studiert, weil ich noch weiter weg wollte dann mal und auch einfach vom Thema her mich nicht so wirklich festlegen wollte. Ich wollte was machen, was mir möglichst viele Türen offen hält und habe dann,
du wolltest einfach weg, so? Du wolltest einfach, also muss ja sehr klein gewesen sein, vielleicht da, wo du groß geworden bist. War es ein Dorf in Kärnten oder?
Ja, es war, ist schon eine Stadt, aber eine kleine Stadt, Villach heißt die. Viele Leute kennen Villach, wenn man da durchfährt auf dem Weg nach Italien.
Ja, okay.
Manche haben in ihrer Kindheit dort auch Urlaub gemacht, an einem der vielen Seen, die wir haben. Es ist wunderschön, es ist alles sehr schön dort, aber es war mir auf jeden Fall zu klein.
Zu klein.
Genau.
Und Wien war dir dann, also kannst du Wienerisch, bist du auch so, kannst du so sprechen eigentlich auch so? Das hört man jetzt nicht so. Aber kannst du es auch? Dieser Wiener Schmäh?
Ja. Okay. Ja, also der Wiener Schmäh, da muss man sich wirklich drauf einlassen. Der ist aber auch wirklich gut. Vermisse ich manchmal auch, muss ich sagen.
Okay.
Ich kann auf jeden Fall österreichische Dialekte besser als zum Beispiel Hochdeutsch.
Okay, okay. Und dann, okay, du wolltest dann aber raus nach Wien, raus in die Welt. Einfach einfach aus Neugier und um einfach um mehr zu sehen und jetzt gar nicht mit der bestimmten Idee oder Thema dahinter, sondern einfach mal raus. Und deswegen hast du dann da auch international oder internationale Betriebswirtschaftslehre studiert, okay. Und wie bist du dann noch weiter rausgekommen, auch im Studium dann quasi? Hast du da auch schon ein paar Runden gedreht irgendwo anders?
Ja, also während dem Studium habe ich dann auch dieses einjährige Erasmus-Jahr gemacht.
Ja, Klassiker.
War dann ein Jahr in Paris, genau.
Oh, ja.
Das war auch super. Und im Studium selbst dann war es so, dass also IBWL ist ja jetzt auch kann schon durchaus trocken sein. Es war auch sehr mathematisch, also war prinzipiell weniger so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, weil ich glaube, das passiert oft beim Studieren so. Was dann aber wirklich spannend war und wo ich mich dann so ein bisschen rangestürzt habe, war in der Spezialisierung, da hatten die damals internationales Energie- und Umweltmanagement.
Mhm.
Und das war so das, wo ich mich dann wirklich begeistern konnte dafür. Viele Leute haben ja dann eher so klassisch Marketing, Finance, Controlling, irgendwie in diese Richtung was gemacht. Und wir waren dann so die Energie- und Umweltgebiete auf der Uni, mehr oder weniger.
Ja. Waren auch schon ein paar mehr Mädels dabei? Oder weil ich höre das jetzt häufiger so, wenn ich mit Frauen spreche hier für den Podcast, dass sie auch im Studium solche Sachen studiert haben. Und ich frage mich immer, ob da auch schon immer nur sehr viele Männer auch noch dabei waren oder ob sich das dann nachher so verändert, wenn du in die Branche guckst, warum da sind jetzt im Moment sehr, sehr viele Männer immer noch. Oder war das im Studium auch so?
Prinzipiell im Studium war das, glaube ich, ziemlich halb-halb. Bei meiner Spezialisierung kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, dass da irgendwie mehr Frauen oder mehr, also da irgendwie irgendjemand in der Überzahl war.
Okay.
Was schon so der Klassiker war, ist, dass halt mehr Männer sich auf Finance spezialisiert haben und mehr Frauen zum Beispiel auf Marketing.
Ja, okay. Aber in deinem Studiengang war das...
Sonst, also prinzipiell im gesamten Studiengang, glaube ich, war das ziemlich halb alles und auch bei Energie- und Umweltmanagement war da auch nicht irgendjemand in der
Überzahl. Okay, dann warst du in Paris und hast du dann irgendwie quasi mit dem Fach auch schon irgendwelche Praktika irgendwie mit Firmen schon zusammengearbeitet in dem Bereich Energie und Umweltmanagement?
Ja, ich habe dann, also nicht in Paris, aber wo ich nach Paris wieder zurück nach Wien bin, habe ich für die Austrian Environmental Expert Group gearbeitet während dem Studium, so ein ganz kleines Unternehmen, die vor allem EU-Projekte gemacht haben, so Interreg-Projekte. Und das war ganz spannend, die haben da zum Beispiel Emissionskataster dann auch erstellt und die haben vor allem ein großes EU-Projekt gemacht, wo es um Feinstaub ging. Und da bin ich so ein bisschen dann in die Richtung oder mich mit Feinstaub ein bisschen zu beschäftigen angefangen und habe dann meine Diplomarbeit über Maßnahmen oder eine Kostenanalyse von Maßnahmen zur Reduktion von
Feinstaub
gemacht. Mhm. Und das hat mich dann auch nach London gebracht im nächsten Schritt, weil ich die Londoner Congestion Charge als eine Maßnahme genommen habe, die dazu beiträgt, dass man über den Verkehr Feinstaub reduzieren kann.
Was ist das für eine Charge?
Also wie? Die Congestion Charge, genau. Das hat London damals eingeführt. Das ist so eine City Maut eigentlich. Mhm. Aha, okay. Das heißt, wenn man innerhalb von einem gewissen Bereich in der Stadt mit dem Auto reinfährt, muss man zahlen. Mhm. Und die Idee dahinter war, dass man dadurch also ich glaube, ursprünglich stand da gar nicht so sehr der Umweltgedanke im Vordergrund, sondern eher einfach das Stau- und Verkehrsproblem. Ja, und man hat halt probiert, die Leute davon abzuhalten, mit den Autos in die Städte zu fahren und sie damit zu verstopfen. Und genau, und das hat aber natürlich, also wenn du dann weniger Verkehr hast, wirkt sich das natürlich dann auch auf die Emissionen aus. Und dann habe ich das so ein kurzfristiges wissenschaftliches Arbeitsstipendium bekommen und bin damit dann nach London und habe dann dort mit Professoren von Universitäten gesprochen und so weiter. Und das ist dann meine Diplomarbeit eingeflossen, habe das Ganze dann auch noch als Maßnahme für Wien vorgeschlagen und es gibt nach wie vor keine City Maut in Wien. Okay. Aber Wien ist trotzdem aus anderen Gründen eigentlich relativ gut, was Verkehrsemissionen in der Stadt betrifft. Also die haben zum Beispiel sehr gutes öffentliches Verkehrsmittelnetz mit einer guten Bezahlstruktur dahinter. Also die haben ja dieses mittlerweile berühmte Jahresticket, das 365 Euro kostet, also 1 Euro am Tag. Mhm. Und die machen, Wien macht generell da jetzt schon einiges.
Man hört das immer bei so Smart City Veranstaltungen, da ist Wien auch immer gleich, wird das schnell genannt, so als Stadt, die da viel, viel macht. Hast du das auch mitverfolgt dann in Deutschland, diese ganze Feinstaubdiskussion? Das war ja auch mal echt sehr intensiv, war das hier geführt worden, auch sehr mit viel Hate auch drin und so und mit viel, ist das wirklich so? Und wie blickst du darauf? Hast du das irgendwie so ein bisschen verfolgt? War das völlig übertrieben hier? Oder weil da wurde ja auch immer gesagt, die Untersuchung sagt jenes, diese Untersuchung sagt dieses. Ist Feinstaub wirklich so schlimm? All diese Dinge.
Ja, also war, glaube ich, ist in vielen Ländern gleich. In Österreich war es ja genauso. Aber was eine Tatsache ist, ja, es ist schlimm. Also PM10 ist eine Sache. Du hast ja dann auch noch PM2,5. Ja, also je nachdem, das sind ja dann je nachdem, wie groß die Partikel sind. Und es hat einfach massive gesundheitliche Auswirkungen, wie die Feinstaubbelastung. Und das ist auch erwiesen. Und aber klar, solche Themen sind dann auch immer schnell emotional, vor allem wenn es dann um so Themen wie Autofahren geht. Ja, und übertrieben ist es, glaube ich, nicht, wenn man schaut, welche Auswirkungen das hat. Aber es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, welchen Stellenwert das hat. Und ich habe dann zum Beispiel, ich war dann auch zwischendurch noch mal ein halbes Jahr in Manila, weil ich...
Auf den Philippinen.
Also ich bin dann in London geblieben. Ich habe die Diplomarbeit da geschrieben, fertig geschrieben und habe mir gedacht, ja, jetzt bin ich mit dem Studium fertig, ich bin in London, könnte mir da eigentlich auch einen Job suchen. Und hab da dann ziemlich schnell angefunden. Und habe dann aber, nachdem ich dort schon gearbeitet habe, bin nochmal zurück auf die Uni und habe da dann nochmal eine Diplomarbeit geschrieben. Und da ging es um Klimawandel und Anpassung an den Klimawandel. Und das war damals 2010, 2011. Mhm. Und da waren die Philippinen schon relativ früh als Land mit dabei zu sagen, ja, also klar, können wir über Mitigation sprechen, aber für uns geht es eigentlich jetzt schon um Anpassung, um Adaptation.
Um was können wir sprechen? Was war Mitigation? Was heißt das?
Mitigation ist, probieren den Klimawandel zu reduzieren, also den Emissionsausstoß zu reduzieren und damit den Klimawandel zu verhindern. Und Adaptation ist im Endeffekt man sagt, ja, es passiert, aber wir sind schon betroffen und wir müssen nicht nur auf Maßnahmen schauen, wie wir Emissionen reduzieren können. Wir müssen jetzt auch einfach uns damit beschäftigen, wie wir uns mit den Sachen, die schon passieren, anpassen können.
Okay. Und da, an dem Punkt waren die schon.
Genau, weil einfach die Philippinen ein extrem gefährdetes Land sind. Die haben alle möglichen Naturkatastrophen, die nur irgendwie passieren können, die passieren dort alle und die werden jetzt natürlich alle viel schlimmer aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels. Und da habe ich dann in der Zeit auch freiwillig für so eine kleine NGO gearbeitet, die Center for Environmental Concerns for the Philippines haben die geheißen. Und die haben sich damals auch viel mit also Klimawandelanpassung, vor allem auch im ländlichen Bereich beschäftigt. Ja. Und die haben mich dann gebeten, am Ende von meiner Zeit bei ihnen, ob ich nicht vor ihren Mitarbeitern, und dann hatten die da auch noch eine Schulklasse da, ob ich nicht einen Vortrag halten könnte über ein Umweltproblem aus dem Land,
wo du herkommst,
aus dem ich komme.
Okay.
Genau. Und dann habe ich an Österreich gedacht und an die Philippinen. Und dann habe ich gedacht, wir haben keine Probleme im Vergleich zu dem, was hier passiert.
Ja.
Und dann aber habe ich doch dann, also haben gedacht, nein, also Feinstaub ist eigentlich etwas, und was ich damals bei meiner ersten Diplomarbeit gemacht habe, ist eigentlich sehr relevant. Manila ist eine von diesen Städten, die im permanenten Verkehrskollaps leben. Ja. Also es ist eine absolute Katastrophe, die Luftqualität ist extrem schlecht. Und deswegen war das eigentlich ein ziemlich relevantes Thema, nur dass dort es halt auch eigentlich niemand darüber gesprochen hat. Und die waren dann auch alle ganz erstaunt, was das eigentlich für ein Problem ist, welche Auswirkungen das hat. Und waren dann auch sehr interessiert daran, welche Lösungen in Europa, in Österreich da anvisiert oder umgesetzt werden. Und die größte Verwunderung oder die Frage, die mich dann irgendwie am meisten selbst gewundert hat, war, wo ich gesagt habe, ja, also Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, kam die Frage, warum Europäer oder warum Österreicher öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Die sind doch reich und die können sich doch alle Autos leisten.
Ja,
und es war so komplettes Unverständnis, wenn man Geld hat, warum? Ja. Also öffentliche Verkehrsmittel sind für arme Leute. Das ist was, was das im Endeffekt überhaupt nicht zusammengepasst hat mit dem Weltbild. Wenn man Geld hat, wenn man reich ist, dann dann hat man ein Auto.
Ja. Und das ist einfach,
Da war im ersten Moment irgendwie baff, weil ich überhaupt nicht drüber nachgedacht habe. In Wien, in Berlin, in London, überall eigentlich, in Paris ist es total normal, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Also ich glaube, viele Leute empfinden es eher als Nachteil, ein Auto zu haben in der Stadt
oder klar.
zu müssen.
Aber diese Länder, die holen halt auf, ne? Die wollen halt, das ist ja wie in China, die sind ja auch auf diesem Wachstumspfad irgendwie hinter uns hinterher, sage ich mal. Und genau wie es früher hier in den 60er, 70er Jahren Auto-Statussymbol war, ist es halt da jetzt dann auch noch. Ne? Und die können es wahrscheinlich dann, ist schwer, denen klarzumachen, dass wir über diesen Peak schon so hinweg sind und dass die Leute es toll finden, wenn hier irgendjemand, habe ich jetzt zuletzt gelesen von der GLS Bank, so ein Artikel, wenn so ein Vorstand also konsequent mit der Bahn fährt, ne? Das ist für die wahrscheinlich so, warum machst du das? Okay, ja, und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man sozusagen, man fängt so in Wien an, London, geht dann raus und fängt mit diesem Thema dann auch an, dieses Umweltmanagement, fängt das an zu studieren, aber richtig, richtig bewusst, kann ich mir vorstellen, wird es einem dann erst so richtig, wenn man da ist, wo du, wie du sagst, wie auf den Philippinen, wo das richtig zu spüren ist und nicht nur so Feinstaub, oder keine Ahnung, Feinstaub in Deutschland, Feinstaub in Österreich, Europa ist ja noch dann was ganz anderes als auf den Philippinen. Und neben Feinstaub haben sie auch noch ein paar andere Katastrophen, die sozusagen noch näher sind.
Genau.
Kann ich mir vorstellen, also ohne das jetzt bei dir rein interpretieren zu wollen, aber dass man, wenn man da die Runde gemacht hat auf der Welt, dass man dann zurückkommt und sagt, ja gut, ist schon ein wichtiges Thema und vielleicht noch wichtiger, als ich es eigentlich am Anfang gedacht habe.
Ja, und man sieht halt auch einfach den was für einen Impact es haben kann, wenn auf den Philippinen 100 Millionen Leute, also gut, insgesamt sind es 100 Millionen Leute, in Manila sind es weniger, aber wenn da einfach, wenn man dort so Sachen wie das Verkehrsproblem in den Griff kriegt, wie schnell das einfach für so viele Leute dann besser sein kann. Ja. Klar sind jetzt die Philippinen nicht schuld am Klimawandel, im Gegenteil. Nee. Also da sind andere Länder wie Deutschland oder ja. USA oder China spielen da natürlich eine ganz andere Rolle. Aber man kriegt schon auch nochmal ein anderes Verständnis oder anderes Gespür einfach für die Größe auch und was, wie viel man ändern kann und wie vielen Leuten es dann auch besser gehen kann.
Mhm. Ja, cool. Und dann bist du zurück irgendwie, Philippinen auch zurück, Arbeit genau, geschrieben, genau. Alles fertig gemacht. Und was war dann der nächste Step? Schon die Dena?
Ja, mehr oder weniger. Also ich war dann noch mal kurz in London, aber zu dem Zeitpunkt war ich dann auch schon seit 5 Jahren in London und es hat dann auch gereicht. Und ja, und dann habe ich den Job bei der Dena gesehen, gefunden und bekommen und bin dann 2012 war das nach Berlin gezogen hier für den Job bei der Dena.
Und die Dena, ich kenne die ja schon so ein bisschen, ich kenne den Andreas Kuhlmann auch schon eine Weile länger. Auch ein ganz feiner Mensch. Grüße, ganz liebe Grüße an ihn, auch jetzt hier im Podcast. Wirklich jemand, der, wie ich finde, sich auf allen Ebenen und irgendwie mit allen Fasern seines Körpers dafür einsetzt, dass kleine, große, mittlere Initiativen irgendwie vorangehen zum Thema Energiewende. Aber kannst du noch mal kurz mit 2, 3 Worten sagen, was die Dena so macht und was dich da so gereizt hat, dann dorthin zu gehen?
Ja, gerne. Also was die Dena heute macht, ist, hat sich ein bisschen geändert.
Hat sich verändert,
zu dem,
ne?
Da habe ich noch was vor.
Also vor Energiewende und nach Energiewende.
Ja. Das ist ja auch das Spannende eigentlich, dass sich die Dena da mit der Energiewende mitentwickelt und die auch mitgestaltet. Und ich glaube, so, das ist einfach das, was man auf jeden Fall sagen kann, dass die Dena, die in Deutschland die Energiewende mitgestaltet. Und das machen wir mit unterschiedlichen Formaten, auf unterschiedliche Art und Weise. Wir haben da auch unterschiedliche Bereiche, die sich da mit den Aspekten beschäftigen. Wir haben zum Beispiel, also so wie ich angefangen habe, der Bereich erneuerbare Energien und wo jetzt Innovationen mit dabei ist für die Energiewende. Wir haben einen Mobilitätsbereich, die sich auch mit alternativen Kraftstoffen und Wärme beschäftigt. Also da ist auch das Bioenergie-Team mit dabei, die sich dann auch mit Wärmefragen beschäftigen. Wir haben einen Bereich, der sich mit Energiefragen rund um das Energiesystem, Energiedienstleistungen beschäftigt und dann auch noch Energieeffizienz in Gebäuden, der Baubereich. Also es sind so die unterschiedlichen Bereiche, in denen wir Teams und Spezialisten haben. Mhm. Und die Dena hat früher noch mehr oder viele Kommunikationskampagnen gemacht. Das ist dann ein bisschen weniger geworden. Wir moderieren mittlerweile viele Stakeholder-Dialoge, bringen unterschiedliche Akteure zusammen, beschäftigen uns auch jetzt mit neuen Themen, die vor 10 Jahren zum Beispiel noch nicht da waren, wie Wasserstoff zum Beispiel, Power-to-X, ja. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Blockchain und so weiter. Und ja, dann auch ein Bereich, in dem die Dena sich schon vor längerer Zeit einen Namen gemacht hat, ist sicher auch der Bereich Netze mit den Netzstudien, die wir da machen.
Also ich hatte nämlich auch, wenn ich jetzt so auf der Website gucke, da kommen diese Themen und Projekte, die du da so aufgezählt hast. So, das klingt halt immer noch so ein bisschen auch die alte Welt noch so durch. Energieeffizienz, Systeme, erneuerbare Energien hieß wahrscheinlich vorher Erzeugung. So. Also diese alte Wertschöpfungskette guckt da noch so ein bisschen durch.
Wir machen nach wie vor zum Beispiel die Dena-Leitstudie als ein Projekt, ein großes Projekt der Dena, die wir vor 2 Jahren zum ersten Mal gemacht haben, wo wir uns unterschiedliche Pfade angeschaut haben, wie wir unsere Energiewende-Ziele erreichen können, da Modellierungen gemacht haben, unterschiedliche Szenarien angeschaut haben. die wird gerade neu gemacht. Also das ist also ein Projekt von der DENA mit über 60 Akteuren aus der Privatwirtschaft, auch mit Instituten aus der Forschung und so weiter. Also das ja, im Endeffekt nach wie vor auch so, dass wir da in allen Bereichen mit allen Partnern zusammenarbeiten und da einfach im Endeffekt aufzeigen, wie wir die Energiewende gestalten und vorantreiben können.
Okay, also ist das immer so ein bisschen so, ich meine, wie kann ich mir das so vorstellen, wenn Angela Merkel jetzt irgendwie auf der Welt unterwegs ist und wird angesprochen zum Thema Energiewende, sagt sie dann ihren ausländischen Gästen, ja, wenn ihr mehr erfahren wollt, dann guckt zur DENA, die machen das so ein bisschen für uns, die koordinieren das. Oder kann man sich das so vorstellen?
Ja, hoffentlich sagt sie das.
Ja, okay. Ja. Also ihr seid aber auch schon nah dran an diesem politischen Willensbildungsprozess und versucht da, ja, ich frage mich immer, was für eine Rolle ihr da so einnimmt. Weil ich meine, es gibt ja auch viel Kritik von allen Seiten. Versucht ihr die auch zu formulieren? Seid ihr jetzt so ein, also zum Beispiel jetzt, ich hatte so ein Interview jetzt vor ein paar Tagen mit Anyway, die gesagt haben, ja, die alte Energiewirtschaft, die und die Politik, die schläft immer und die macht das so langsam und die, ja, keine Ahnung. Seid ihr da auch so ein bisschen frei, da reinzuhauen oder ist es dann schon so, dass man sagt,
ja, also wir sind da an der Schnittstelle eigentlich. Also so genau das, was Anyway da auch sagt. Wir sind im Endeffekt genau dazwischen und bringen die, was wir zum Beispiel bei ZHub auch machen, die Politik oder die politische Seite mit den Startups zusammen und sind da eigentlich, ja, also die Plattform in der Mitte eigentlich. Mhm. Und es ist ja von der Politik auch absolut, also konkret vom BMWI da zum Beispiel, der Wille, mit Startups zusammenzuarbeiten, zu verstehen, wo drückt der Schuh, was machen die, in welche Richtung entwickelt sich das alles. Und da ist die DENA dann sozusagen in dem Fall bei ZHub so ein bisschen das Sprachrohr oder die Plattform, über die das passiert, weil wir auf der anderen Seite natürlich dann das Netzwerk mit den Startups haben und an die Startups da herantreten können und mit denen gemeinsam zum Beispiel schauen, okay, also zum einen den regulatorischen Rahmen hier ein bisschen vermitteln und auf der anderen Seite aber auch von den Startups aufnehmen, okay, wo sind hier Barrieren, wo sind Hindernisse und wie kann man die in Zukunft angehen und was bedeutet das für die nächsten Schritte, auch auf der politischen Seite.
Also ihr seid aber in so einer Sandwich-Position, die manchmal, ja, ich finde, die ist wertvoll, aber manchmal wahrscheinlich auch nicht angenehm, ne? So, dass man von beiden Seiten da sozusagen, ja, Anforderungen auf einen zukommt, die man dann gerne auf die andere Seite projizieren möchte und, ja, aber eine wichtige Rolle da, glaube ich, so zu vermitteln.
Also auf jeden Fall, ist auf jeden Fall spannend, also, ja, das ist schon sehr interessant eigentlich, dass man bei beiden Seiten da die Verbindung hat und mit beiden Seiten arbeiten kann und auch sehr wichtig.
Ja, ich frage mich immer nur, wenn ich habe dieses Anyway noch so ein bisschen im Kopf, ne? Es ist ja immer so, die sagen dann, es ist alles da, wir können alles machen, wir müssen auf nichts warten, wir müssen einfach nur Vollgas geben und dann hörst du halt immer so, oder denke ich dann das so aus Regierungssicht ist es halt immer so, ja, müssen wir machen, aber wir müssen halt auch noch gucken, dass die Netzleute irgendwie mitkommen. Wir müssen gucken, dass die Konzerne nicht sofort kaputt gehen, sondern vielleicht erst später oder vielleicht auch ein paar überleben und sind halt immer so in dieser Bremserrolle oder in der Vermittlerrolle, die dann manchmal Bremsen bedeutet und die sagen dann halt, hey, wir haben keine Zeit, so jetzt da groß zu vermitteln und zu warten, bis es auch die anderen verstanden haben. Kann ich auch so ein bisschen verstehen. Und die haben halt immer noch so im Nacken, hier, 1,5 Grad, hier, Philippinen, die sind dann weg. So, ne? Und haben eigentlich schon so einen harten Grund hinter sich. Gibt's irgendwas, wo du sagst, wo so ein Grundsatz, aktuell so ein Missverständnis ist zwischen denen, die pushen und denen, die so ein bisschen bremsen? Gibt es da irgendwie so eine Hürde, die da gerade so irgendwie besonders im Kopf ist? Oder wo du sagst, wo man mal richtig nochmal rein vermitteln müsste, so vom Verständnis, weil da prallen ja schon immer so Welten so ein bisschen aufeinander gefühlt.
Ja, also es ist, Es ist einfach ein unglaublich komplexes Thema. Der Energiemarkt, die Energiewirtschaft ist einfach, deswegen ist ja auch die Idee zum Set-Hub entstanden und deswegen
machen wir gleich drauf noch. Ich bin so weit vorne noch hier unterwegs. Ja.
Aber es ist einfach diese Komplexität. Das ist der und das zieht sich eigentlich durch alles, was wir da auch mit Startups machen. Also am Ende kommt es immer auf das zurück. Es ist regulierter Markt, ja, also der Energiemarkt ist reguliert. Wir haben die Liberalisierung und es ist alles im stetigen Wandel. Und wenn man sich zum Beispiel so die Anfänge der Energiewende anschaut, das EEG ganz am Anfang, das war ja, wie wir alle wissen, so erfolgreich und so toll und hat Deutschland da in die Nummer 1 der Energiewende-Liga am Anfang katapultiert, weil es so einfach war und damit einfach so eine große Durchschlagskraft so schnell entwickeln konnte. Und dann wurde daran weitergebastelt, es hat sich alles weiterentwickelt kommen Novellierungen dazu und noch welche und mittlerweile ist das EEG einfach
ein Biest.
Ein Biest, genau. Ja. Und was einfach unglaublich schwer zu verstehen ist, was immer komplexer geworden ist. Es kommen, die Energiewende ist auch nicht mehr wie vor 20 Jahren, so da waren die zwei Säulen, du hattest die erneuerbare Energien und die Energieeffizienz und das war dann so die Energiewende. Ja, okay. Mittlerweile haben wir die integrierte Energiewende, die Sektoren, alles wird miteinander oder muss miteinander verbunden werden, ist voneinander abhängig, Sektorenkopplung,
Die Ziele werden so ambitionierter, ne? Jemand dreht an dieser Schraube. Genau. So.
Genau, und das bringt natürlich einfach wieder neue Herausforderungen mit sich. Und je komplexer das alles ist, desto langsamer
wird es.
Wird dann, glaube ich, auch der Veränderungsprozess und die Regulierung drumherum. Und es kommen neue Sachen mit dazu. Wir hatten zum Beispiel wir haben mittlerweile jetzt zwei Z-Academies gehabt, wo wir mit Startups auch konkret über Herausforderungen rund um Energieregulierung gesprochen haben, diskutiert haben. Und was aber ein großes Thema ist, was viele Startups beschäftigt und ein Thema, das jetzt originär jetzt so vielleicht früher in der Energiewirtschaft nicht eigentlich da war, ist das Thema Daten. Und Datensicherheit, Erzeugung von Daten, Verwendung von Daten, Datenschutz und so weiter. Also ich weiß nicht, ich glaube vor 30, 40 Jahren war das Thema Daten in der Energiewirtschaft hat es definitiv nicht diese Rolle gespielt, die es jetzt heute spielt. Und es ist natürlich für alle Akteure eine neue Situation. Ja. Es sind neue Bereiche, die damit reinkommen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch nicht immer so einfach, dann zu sagen, ja, man müsste doch nur das und das machen und dann
ist geht da, alles ist ganz
schnell und dann ist die Lösung da und dann sind wir alle gerettet, sondern das ist einfach ein Zusammenspiel von so vielen unterschiedlichen Faktoren, die man da alle im Blick auch haben muss. Deswegen kann es, und ich glaube, es geht allen so, für viele ist es oft frustrierend, dass Sachen nicht schneller gehen, aber gleichzeitig, bringt das jetzt so ein bisschen die Natur der Sache mit sich.
Ja, ich meine,
es gibt
auch
manchmal. Wichtig ist, dass sich überhaupt was tut und dass wir da alle dran arbeiten und das Verständnis ist ja, glaube ich, absolut da dafür, aber kann man da schon mal leicht ungeduldig werden.
Ja, okay, gehen wir mal rein in dieses Set-Thema, was ja jetzt so deine Rolle ist. Wie gesagt, du bist Direktorin. Finde ich eigentlich auch ein cooler Name, von der globalen Innovationsplattform. Das ist ja schon mal groß gedacht. Finde ich aber, was du so eingangs geschildert hast, so dein internationaler Hintergrund, ist das auch so eine Stelle, wo ich denke, ja, passt ja wie Faust aufs Auge. Set, das ist irgendwas mit Startups. Wie ist dein Pitch zu diesem Set-Thema? Wie würdest du das in Kürze beschreiben, was ihr da macht mit Startups?
Ja, also bei der DENA haben wir mittlerweile zwei SET-Projekte. Das eine ist die SET Global Innovation Platform Und die ist, wie es schon im Namen steckt, unser globales, internationales Startup-Projekt. Und das andere, das zweite ist Setup. Das ist okay. Das nationale Startup-Projekt.
Okay. Ich komme immer so durcheinander. Ja. Also man muss sich einfach merken, Setup ist regional und Set, wie heißt das andere dann für euch? Das ist dann immer noch ein bisschen länger, ne?
Genau, also Set Global Innovation Platform
ist global, international.
Genau.
Und das Hub ist
jetzt und Set Hub ist national.
Genau. Okay, gib bei, okay.
Und die Set Global Innovation Platform, die gibt es auch schon ein bisschen länger. Die gibt es jetzt mittlerweile schon seit 5 Jahren. Das ist etwas, was auch damals so wie du sagst, Andreas Kuhlmann, wie der neu in die DENA gekommen ist, ist mit ihm auch so das Thema Startups und Innovationen immer größer und wichtiger geworden. Und so haben wir damals vor 5 Jahren dieses Projekt ins Leben gerufen, mit dem BMWI gemeinsam auch. Und Ziel ist es im Endeffekt, auf einer globalen Bühne Innovationen für die Energiewende und den Klimaschutz aufzuzeigen. Mhm. Damals, vor 5 Jahren, war klar, Thema Startups und Innovationen war immer schon groß und wichtig, aber so der Fokus vor allem auch auf Energie, Startups auf Energiewende und Klimaschutz war damals noch nicht so in der Form da. Und wir haben da im Endeffekt uns gedacht, ja, wie kann man, oder wir möchten im Endeffekt einfach aufzeigen, was sich tut, was machen die Startups da draußen eigentlich, welche Ideen, welche Lösungen haben die, und dem Ganzen dann eine globale Bühne geben und sie mit den unterschiedlichen Stakeholdern der etablierten Industrie und so weiter zusammenbringen, mit Investoren, und ja, so ist das Ganze entstanden.
Gab es vorher denn keine anderen Plattformen, wo diese Unternehmen sozusagen sich bemerkbar machen konnten? Sage ich mal so, es gibt ja viel im Bereich Startups und auch internationale Plattformen oder auch das ganze VC-Geschäft, was sehr marktgetrieben ist. Ich meine, das funktioniert ja irgendwie, dieses Rad. Natürlich sagen immer, hier ist zu wenig Investitionskapital da, weltweit ist das anders. Was war das nochmal so besonders, dass jetzt irgendwie, warum brauchte man jetzt aus eurer Sicht nochmal so eine Plattform speziell für Energiewende und jetzt speziell nochmal so von euch so organisiert? Man hätte ja auch sagen können, ja gut, die Guten setzen sich dann schon irgendwie durch. Es gibt ja so Cleantech-Funds, die da irgendwie solche Startups finanzieren und dann sehr marktgetrieben versuchen, groß zu machen. Gab es da noch so einen Impuls bei euch, wo ihr sagt, naja, irgendwie wollen wir noch was anderes reinbringen damit?
Ja, also es war im Endeffekt auch einfach die DENA als neutraler Player sozusagen in dem Ganzen, wird natürlich, wenn man da etwas macht und wenn die Startups auf so einer Plattform sind, hat das natürlich nochmal ein anderes Standing, als wenn kommerzielle Anbieter hier Startups präsentieren, pushen und so weiter. Genau. Mhm. Und das war damals sicher auch das, was uns oder die Set-Plattform nochmal von anderen abgehoben hat oder unterschieden hat. Und auch wirklich dieser Fokus auf Energie und Klimawandel, vor allem auch Energie, weil oft gibt's, klar, es gibt auch Plattformen, die machen dann Green Tech oder Green Startups, das sind dann aber auch ganz viele Startups im Umweltbereich mit dabei oder Bioplastik, was auch immer, also das ist alles gut und wichtig. Aber dieser wirklich dezidierte Energiefokus, das war damals eigentlich auch neu,
wo wir das gemacht haben. Unabhängigkeit, Energiefokus und dann sozusagen die Welt sozusagen da zusammenbringen. Und wie funktioniert das Ganze? Also es gibt diese Plattform und da, ja, wie macht man da mit, so Startups? Die sind dann einfach da drauf oder wie funktioniert das?
Also gestartet hat das alles, oder was wir nach wie vor haben, ist der Set Award. Das ist eigentlich so die Komponente, wo Startups da dann mitmachen. Da wird jedes Jahr ausgeschrieben. Immer im Herbst startet die neue Runde. Ja. Und da können sich dann Startups in unterschiedlichen Kategorien aus der ganzen Welt bewerben. Und da haben wir jedes Jahr so zwischen 400 und 500 Bewerbungen. Dieses Jahr, also 2020, hatten wir eine Rekordanzahl an Bewerbungen. Wir hatten 570 Bewerbungen aus knapp 90 Ländern. Mhm. Und die Bewerbungen werden dann gesichtet.
Ja, wie wählt ihr die aus? Oder wie funktioniert dieses? Also wie wird man ausgewählt und was kann man gewinnen? Vielleicht so.
Wie funktioniert das? Also im Endeffekt haben wir da eine Expert-Jury, also die Set-Jury, mit der gemeinsam es gibt so einen ersten, wir arbeiten auch mit einem Startup zusammen, Early Metrics, die so Startup-Evaluierungen, Rating und Ranking machen. Mit denen gemeinsam die haben für uns einen Algorithmus entwickelt, der mal so eine erste Einteilung macht der Startups anhand von Parametern, die wir mit ihnen entwickelt haben. Und das hilft mal so ein erstes Ranking zu bekommen. Mhm. Also wir machen natürlich zuerst so die allererste Auswahl, haben sich die Startups qualifiziert, weil für uns, also für den Set Award ist es so, dass die Startups zumindest schon ein Prototyp, ein Produkt, Minimum Viable Product haben müssen. Mit einem Businessplan kann man sich da nicht bewerben. Mhm. Muss schon ein bisschen weiter sein. Und die Obergrenze ist, dass das Startup nicht älter als 10 Jahre sein darf. Also okay. Das sind mal so Kriterien, anhand deren wir schon mal zuerst mal durch alle durchgehen, schauen, ob die erfüllt werden. Und dann kommt eben das erste Rating und Ranking. Und damit haben wir dann schon mal, dass wir auch nochmal dann von uns überprüft wird. Und dann werden die Startups an die Jurymitglieder verteilt und dann bewerten die auch nochmal. Und
die Jury da auch ist Punkte irgendwie so, wie ist die zusammengesetzt? So, nur mal so, ist da der Frank Thelen dabei oder keine Ahnung? Oder?
Ja.
Also kreuz und quer durch.
Es sind Investoren mit dabei, es sind Unternehmen mit dabei, es sind Innovationsinstitutionen mit dabei, also sind unterschiedliche Experten und die bewerten dann die Startups auch nochmal. Und so haben wir am Ende dann im Endeffekt das Ranking oder so haben, so werden am Ende dann die 3 Finalisten in jeder Kategorie ausgewählt oder stehen so fest. Und dann ist es ja so, dass bei, so wie dieses Jahr zum Beispiel, knapp 600 Bewerbungen, aber auch bei 400-500 Bewerbungen ist es so, dass da wirklich viele tolle und spannende Startups mit dabei sind. Nicht nur die 3 Finalisten in den Kategorien, sondern es sind wirklich jedes Jahr wirklich viele tolle Startups mit dabei. Und deswegen erstellen wir auch jedes Jahr die Top 100-Liste.
Okay. Konntest du jetzt irgendwas sehen? Also ich meine, das ist ja immer so ein ganz interessanter Blick nach außen, was da so reinkommt. Konntest du zum Beispiel dieses Jahr irgendwas sehen, was sich verändert hat gegenüber den Vorjahren, sodass vielleicht thematisch so ein anderer Akzent gesetzt wird oder dass sich vielleicht andere Typen von Startups bewerben? Gibt es da auch so Moden, die du oder so Trends, die du feststellen kannst?
Prinzipiell, was man vielleicht ganz allgemein sagen kann, ist, dass die Qualität der Bewerbungen kontinuierlich besser geworden ist.
Ja, waren ja am Anfang bisschen low.
Würde ich jetzt nicht generell sagen, dass die low waren, aber einfach, man kann vielleicht so eine gewisse Professionalisierung auch sehen im Bereich Energie-Startups. Mhm. Und es ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Es gibt Jahre, sieht man so, okay, es sind irgendwie ein bisschen mehr Hardware-Startups mit dabei, die ein bisschen mehr in Richtung Hardware-Lösungen gehen. Dann ist wieder ein Jahr, wo mehr eher Software-basierte Lösungen oder Innovationen mit dabei sind. KI ist natürlich ein Thema, das immer größer, immer prominenter wird. Aber es ist eigentlich trotzdem jedes Jahr immer wirklich eine gute Mischung aus unterschiedlichen Bereichen mit dabei. Und wirklich
immer dieses Jahr steht die Set 100 jetzt schon fest eigentlich für dieses Jahr?
Aber dieses Jahr, also dieses, Doch, die sind öffentlich. Das ist auch alles auf unserer Webseite. Ja. Wir haben das da als Datenbank, da kann man sich durchklicken oder sich wieder mal durchscrollen. Wir haben die auch als PDFs für die einzelnen Jahre, wenn man sich das so anschauen möchte.
Also alles frei, kann ich das auch so?
Ja, cool. Kann sich jeder anschauen. Mhm. Und 2020 ist für uns, so wie für alle anderen auch, ein ungewöhnliches Jahr. Ja. Wir sind in dem ganzen Prozess so weit gekommen. Also wir haben die Finalisten in den 5 Kategorien bestimmt und ausgerufen. Wir haben die Top 100 Liste erstellt. Mhm. Und was dann eigentlich immer noch passiert ist, immer im Frühling, dann findet noch das ZTech Festival statt. Mhm. Das, weil du auch fragst, was die Startups da bekommen, die mitmachen. Ja. Also das ist dann zum Beispiel eine Sache, die wir machen, die Finalisten, die werden dann alle nach Berlin eingeladen. Also wir bringen die dann alle nach Berlin, wo sie dann auch nochmal auf die Jury treffen in Person. Einen Tag vor dem Tech Festival findet die Jury-Sitzung statt, wo dann die Jury den Finalisten nochmal Fragen stellen kann und im Endeffekt damit dann der Prozess beginnt, die Gewinner zu bestimmen.
Beginnt, okay. Mhm.
Ja, weil am Tech Festival selbst pitchen die Startups dann auch nochmal und das fließt dann auch nochmal in die Bewertung mit rein und dann danach stehen die Gewinner fest. Und ja, das Tech Festival ist dann eine eintägige Veranstaltung, wo nicht nur die Finalisten, sondern letztes Jahr waren über 200 Startups da mit dabei. Eine Ausstellung, ist eine eintägige Konferenz mit Programmen, mit Sprechern.
Aber 200 dabei. Ihr habt dann nur die Finalisten mit den in den Kategorien. Das sind doch nicht so viele, oder? Oder habt ihr die dann noch aufgefüllt mit anderen oder sind dann, oder?
Genau, also das Techfest, also eingeladen nach Berlin werden die Finalisten von uns. Das Techfest ist aber eine öffentliche Veranstaltung, wo jeder daran teilnehmen kann, der teilnehmen möchte.
Und da können auch noch andere Startups pitchen und ihr Zeug zeigen.
Genau.
Okay, verstehe.
Und das findet jedes Jahr im Frühling statt, parallel auch zum Berlin Energy Transition Dialog. Das ist die große Energiewendekonferenz der Bundesregierung. Mhm. Und am Abend gibt es dann immer eine gemeinsame Abendveranstaltung, wo dann die Leute vom Berlin Energy Transition Dialog und vom Tech Festival zusammenkommen. Und da findet dann die Awardverleihung statt.
Okay, also fühlt sich nach einem großen Ding an. So.
Ein langer
Weg. Und dann wird man ausgewählt, nochmal pitchen und dann kommen die dazu und dann ist alles, läuft aus so einem Höhepunkt dann raus, ne?
Genau. Und dieses Jahr hätte das am 24. März stattfinden sollen und musste dann natürlich abgesagt werden. Ja. Also und deswegen stehen die Finalisten fest, nach wie vor.
Haben Sie nicht
deswegen gibt es auch die Top 100-Liste, aber das Tech Festival und die Awardverleihung konnten nicht stattfinden. Und deswegen gibt es jetzt dieses Jahr auch die Set Week von 19. bis 22. Oktober.
Das Warum ist jetzt das? Also hättest du jetzt auch einfach nachholen können, oder? Einfach.
Hätte man sich vielleicht im Frühling auch noch denken können, na, dann machen wir das halt einfach nächstes Jahr.
Ach so. man hätte es auch digital sozusagen. Warum habt ihr diese Week jetzt? Vorher war es wahrscheinlich ein Tag, jetzt habt ihr nochmal 3 Tage drumherum geparkt, um so eine Week draus zu machen. Und warum habt ihr das gemacht?
Also, das ist im Endeffekt genau das, dass wir, das ist sozusagen das Nachholen des Tech-Festivals und eine Woche deswegen, weil es ist alles online. Es ist jetzt natürlich viel mehr Leuten zugänglich, als wie es Tech-Festival war, weil man nicht physisch in Berlin sein muss dafür. Mhm. Und wir auf jeden Fall einfach die Startups, die wirklich tollen Startups, die sich hier beworben haben in 2020, wir wollen den Prozess da auf jeden Fall zu Ende führen. Wir wollen auf jeden Fall die Gewinner küren. Wir möchten denen weiterhin die Bühne geben und deswegen und auch das Tech Festival sozusagen stattfinden lassen, aber halt online über 4 Tage oder 3,5 Tage eigentlich. Und weil am 4. Tag findet dann auch die Award-Show oder die Award-Verleihung statt, auch online, auch digital. Und das ist jetzt im Endeffekt der Ersatz für das Tech-Festival im Frühling.
Worauf freust du dich aktuell am meisten? So, kannst du irgendwas sagen? Irgendein Thema, ein Startup, ein Speaker? Und jetzt ist ja noch persönlich was für dich, wo du sagst, hey, das wäre so mein Highlight? Oder?
Das ist wirklich schwierig, weil wir, und klar würde das jeder sagen, aber es ist wirklich, wir haben so ein spannendes, tolles Programm. Ja. Es ist echt schwer, da zu sagen, das oder das ist jetzt dann das Highlight, weil wir haben unterschiedliche Themen, wirklich tolle Sprecher. Ich freue mich einfach auf die Diskussionen auch. Mhm. Wir haben tolle Unternehmen dabei, die erzählen, also diese Carbon Neutral Pledges machen, die, die jetzt da, was ja allgemein viel passiert, jetzt ist einfach so ein bisschen ein Drive reingekommen in alles, das große Unternehmen, wie auch zum Beispiel Shell oder BP. Mhm. Google macht es ja schon seit längerer Zeit auch, dass die in Richtung...
Die sind auch dabei, die Googles.
Mhm. Genau, genau. In Richtung Carbon Neutrality gehen oder ihre einfach generell ihre Bemühungen in diese Richtung massiv verstärken.
Also ihr merkt, dass so die Konzerne und die dass das alles eine Spur größer wird und mit größeren Hebeln gearbeitet wird und dass man vielleicht auch, weiß ich nicht, denken wir so weniger Überzeugungsarbeit so leisten muss über das Ob, sondern dass das Wie und wie groß und wie schnell, dass das so ein bisschen in den Vordergrund kommt.
Ja, absolut. Und das sind einfach unglaublich spannende Diskussionen. Oder dann auch zum Beispiel das Thema so Tech versus Nature. Finde ich auch super spannend, dass man schaut, okay, wir sprechen jetzt alle davon, dass wir Klimaneutralität schaffen wollen, erzielen wollen. Und wie kommt man eigentlich dahin? Ist das über technische Lösungen? Sind es Innovationen im Tech-Bereich, die uns dorthin bringen? Oder welche Rolle spielt auch die Natur dabei? Natürliche Kohlenstoffsenken und so weiter. Also so, welche Rolle spielen die unterschiedlichen Bereiche da jeweils und was tut sich auch im Bereich Tech zum Beispiel dazu? Und
beim Tech-Thema, da hoffen ja immer viele so insgeheim drauf, dass Tech das einfach mal erledigt, das Thema. Und das ist auch mal so, genau. Es gibt irgendwie so eine geile Erfindung, die CO2 wieder sozusagen aus der Atmosphäre irgendwie neutralisiert und dann, das ist ja auch mal so ein großer Hoffnungskanal oder Hoffnungspfad, weil man vielleicht irgendwie dann hofft, dass die Verhaltensänderung, die dann notwendig ist, so wie jetzt mit Corona, dass das da für die Energiewelt, dass man da irgendwie so ein bisschen drumherum kommt.
Ja, ist, glaube ich, ein zutiefst menschlicher Zug. Ja. Ja. Die Frage ist, wie sinnvoll das ist und ich glaube, was man halt einfach auch weiß, ist, es wird nicht die eine Wunderwaffe geben, es wird auch nicht die Erlösung durch Technik geben, sondern man muss halt einfach sich ein breites Feld hier anschauen. Und ja, dann haben wir auch eine Session, auf die ich mich freue, ist, wo ehemalige Set-Gewinner
sprechen. Da wollte ich auch mal fragen, wie es denen eigentlich weitergegangen ist so ein bisschen, ne? Dass ja auch
genau.
Das geholfen irgendwie, ne?
Genau, da haben wir eine Session dazu, auch wo die dann so ein bisschen erzählen, was ist seitdem passiert und was haben sie dadurch gelernt und wie hätte sie ihnen geholfen.
Kannst du mal ein Beispiel nennen für so ein Startup, was so gewonnen hat, irgendwie, was dir noch so in Erinnerung geblieben ist aus den letzten Jahren, dass man mal so eine Vorstellung hat, was sind das für Themen, mit denen die da um die Ecke kommen?
Ja, dadurch, dass wir 5 Kategorien haben, haben wir halt jedes Jahr 5 Gewinner aus den unterschiedlichen Energiewendebereichen. Ja. Und es gibt einige wenige, jetzt aus dem ersten Jahr zum Beispiel, die es nicht mehr gibt, aber ganz viele sind weiterhin eigentlich sehr erfolgreich gewesen. Viele, also auch ein Startup zum Beispiel, hat gesagt, waren sehr inspiriert durch diese ganze Atmosphäre, die man zum Beispiel auch im Tech-Festival hat und die anderen Startups, die man da trifft und den Austausch, den man da hat. Die zitieren dann immer gerne, dass da gesagt wurde, sie sollen einfach 100-mal größer denken. Und das haben sie dann auch gemacht und gleich mal das Ziel ihrer Funding Rounds dann erhöht. Und und auch sind jetzt Also ein australisches Startup, Planet Ark Power heißen die. Die werden auch auf der Set Week sprechen. Dann
was
andere
haben die gemacht?
Startup.
Was war deren Lösung oder?
Die machen im Endeffekt geht es da um die Spannungsleistung rund um PV-Anlagen und wie man das verbessern kann und haben da, wie man damit mit Großkunden in Australien, das werden die auch alles vorstellen, zusammenarbeiten kann, um möglichst großen Impact zu erzielen.
Ja.
Also auch andere Startups, die seitdem weitere Preise gewonnen haben, die ihre Funding Rounds erfolgreich abgeschlossen haben, die dadurch Aufmerksamkeit bekommen haben und jetzt, also zum Beispiel jemand vom letzten Jahr, die auch immer wieder in Podcasts zu hören ist, auf vielen Veranstaltungen spricht, ist Charlotta von Blix, ein schwedisches Startup.
Was macht die? Ja, Hast du da nur ein Thema? Was macht Blix?
Die haben ein Schall, also es ist eigentlich einfach eine Lösung,
so,
dass der
Das sind doch die in Berlin jetzt unter dem Namen Twibber unterwegs sind. Ist das nicht auch das Unternehmen, was dahinter steht? Oder habe ich das in den falschen Hals bekommen?
Erzähl weiter. Nein, also eigentlich sind die nur unter Blix unterwegs.
Okay. Nee. Da kann man durcheinander kommen.
Genau, das der Schaltkreis, wenn ein Problem kommt, schneller unterbrochen wird. Und die haben da auch eine eigene Lösung dazu. Mhm. Ist ein sehr, sehr simples Problem eigentlich, das aber einen großen Impact auch hat.
Okay.
Und Ein anderes Startup, Enapta, kennt man in Deutschland, glaube ich, mittlerweile auch. Kommen aus dem Wasserstoffbereich und jedes Mal, wenn
Thema gerade, ne?
Genau, und jedes Mal, wenn es um das Thema Wasserstoff geht, ist auch Enapta nicht weit, in Deutschland zumindest. Also es ist einfach, ganz, und das ist auch das Spannende bei SET generell, einfach die unterschiedlichen Themen und die man da mit auf die Bühne heben kann, über die man lernen kann, die man kennenlernen kann, in denen sich einfach Sachen entwickeln, Innovationen hervortun und die man damit aufzeigen kann. Also diese Vielfältigkeit, das ist auf jeden Fall etwas, was super spannend ist.
Habe ich es gerade gefunden, blixt.tech. Ne? Allein die Seite ist schon cool und macht Bock auf Energiewende, auch wenn es nur so ein Unterbrecher ist in so einem Schaltkreis, aber die kann sich jeder mal angucken. Ganz cool gemacht, eigentlich Blixt mit T und dann Punkt Tech.
Also alle Gewinner findet man auch auf unserer Webseite, sind auch Teil der Top 100 Datenbank. Also da kann man, wenn man sich für die interessiert oder auch für die unterschiedlichen Themenbereiche, also wenn man zum Beispiel im Bereich Wasserstoff sehen möchte, was gibt es eigentlich für Startups, kann man das bei uns auf der Webseite alles finden.
Genau, und ich weiß auch, ihr macht dann auch so ein Matchmaking, glaube ich, ne, für diese Set Week. Da sind die Kollegen, glaube ich, da von InnoLoft am Start. Die versuchen diese Startups dann möglichst gut mit all den anderen Stakeholdern, die ihr da zusammengetrommelt habt, zusammenzubringen, ne, dass irgendwie da auch ganz gezielt irgendwie der Austausch vorangehen kann, richtig?
Genau, die sind auch schon seit mehreren Jahren mit dabei bei uns. Als die Tech-Festivals noch physisch stattfanden, haben die da das, also Startup Speed Dating haben wir das genannt, das Matchmaking gemacht und dann haben sich die Leute da am Tech-Festival direkt treffen und austauschen können. Jetzt machen sie das Ganze online auch.
Findest du es schade, dass es online ist? Du hast eingangs ja gesagt, man kriegt auch viel mehr Leute sozusagen zusammengeschaltet, ne, aus der ganzen Welt. Und ich meine, ihr seid ja nun weltweiter unterwegs. Hat es nicht eigentlich auch mehr Vorteile oder ist da doch eine riesen Wehmut auch dabei? Ich weiß, diese Atmosphäre ist wahrscheinlich das, was einem so abgeht. Ne? Wenn man die Videos sich anschaut von den letzten Festivals, kann man das verstehen. Wie stehst du dem jetzt gegenüber?
Ich glaube, ja, mit einem Lachen und einem weinenden Auge. Also ja, der Vorteil ist eben wirklich, wie viele Leute man damit erreichen kann. Und auch die tollen Sprecher, die wir jetzt bei der Set Week haben, ist zum Teil sicher auch einfacher, weil die sich einfach dazu schalten können und nicht nach Berlin kommen müssen und damit aber genau gleichzeitig auch ein größeres Publikum erreichen. Es ist auch super, was für tolle Konferenzplattformen es gibt, die da wirklich ein tolles Konferenzerlebnis auch kreieren können. Und das ist auf jeden Fall super spannend und toll. Mhm. Das andere ist natürlich klar, was wegfällt, ist dieses, man stellt sich irgendwie für einen Kaffee an und fängt mit der Person vor oder hinter einem zum Quatschen an und und auch die Verbindung, die man halt zu Menschen aufbaut, wenn man persönlich miteinander spricht oder bei der Abendveranstaltung irgendwie ein Bier oder ein Glas Wein gemeinsam trinkt, hat man danach einfach eine andere Verbindung, als wie wenn man gemeinsam in einem Zoom-Raum war. Ja? Also klar, der Zoom-Raum ist was unglaublich Tolles und etwas, was es vor 10 Jahren noch nicht gegeben hat. Ja? Aber klar, die persönliche Komponente und Emotion, die man bei einer Live-Veranstaltung hat, die ist da natürlich nicht mit dabei. Und deswegen freuen wir uns auf jeden Fall auch wieder, wenn es dann auch wieder alles mal live passiert und in Person.
Okay, und nochmal von den Zahlen her, wie viele Leute kommen da jetzt oder haben sich angemeldet für diese Set Week?
Also im Moment sind wir bei ungefähr 500 Leuten und es ist jetzt noch über eine Woche Zeit. Das heißt, es steigt jeden Tag massiv an eigentlich, macht große Sprünge. Cool. Deswegen, denke, wir werden da schon an die 1000 Leute wahrscheinlich sein.
Natürlich über die 4 Tage irgendwie so verteilt, ne? Und online ist ja auch immer die Frage, wie sich das so verändert, ne, über den Tag. Aber okay. Und jetzt nochmal kleine Frage. Jetzt hat man diesen riesen Wettbewerb. Jetzt bringt man die Welt zusammen und bestimmt viele gute Ideen. Jetzt habt ihr aber irgendwie noch diesen Hub da sozusagen daneben gestellt. Wir sprechen jetzt schon relativ lang, aber das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, was das für ein Ding ist und wie die vielleicht auch zusammenhängen und sich gegenseitig unterstützen.
Ja, also Hub ist entstanden aus eigentlich einem anderen Projekt, das wir vor 2 Jahren auch gemacht haben. Das war das Set Lab, hat es damals geheißen. Mhm. Und da war die Idee im Endeffekt, das war auch ein nationales Projekt, die Startups mit der Politik zusammenzubringen, weil eben genauso diese Herausforderung war, Startups haben Lösungen, Startups wollen loslegen und die Politik setzt den Rahmen und setzt den dann vielleicht nicht immer so, wie es für die Startups ideal wäre und der wichtige erste Schritt ist ja einfach mal, dass man miteinander spricht und zusammenkommt. Und das ist bei Set Lab passiert, da hat es Innovations-Roundtables gegeben, wo insgesamt an die 50 Startups sich mit BMWI-Vertretern ausgetauscht haben, Handlungsempfehlungen entwickelt wurden. Und es war ein wirklich super spannendes Projekt, das sehr viel positive Rückmeldung bekommen hat. Und deswegen haben wir das jetzt weiterentwickelt mit dem BMWI gemeinsam auch. Und daraus ist Set-Hub entstanden, wo wir sagen, es geht wieder um den regulatorischen Rahmen. Mhm. Und wir wollen da zum einen den energieregulatorischen Rahmen den Startups etwas näher bringen, weil so wie wir schon gesagt haben, ist unglaublich komplex. Ja. Niemand versteht alles, ja.
Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die Startups sagen, regulierte Märkte macht einen ganz, ganz großen Bogen um solche Märkte. Das ist ja auch irgendwie so, wenn ihr schnell groß werden wollt, wenn ihr irgendwie skalieren wollt und sucht euch was aus, was in allen Ländern halbwegs gleich funktioniert und wo nicht pro Land noch wirklich massive Regulierungsaspekte mit drin sind.
Das ist definitiv eine Herausforderung, aber ich glaube, bevor man überhaupt schon an Skalierung und so weiter denkt, geht es auch wirklich darum, überhaupt mal dann den eigenen Markt vollumfänglich zu verstehen. Und das Und das ist ein Punkt, wo wir mit ZHub ansetzen, mit den Set Academies. Das sind Veranstaltungen, die wir machen, wo wir im Endeffekt ja so den energieregulatorischen Rahmen den Startups näher bringen und erklären. Mhm. Und
siehst du denn aber trotzdem Fortschritte auch? Also man kann ja auch sagen, ja, das machen, also wenn man jetzt böse ist, das machen die dann alle mit, auch aus den Ministerien, aus der Politik, die gehen dann dahin und wie man es halt vielleicht so kennt, sagen das eine zu, das andere aber nicht auch. Also machen so einen schönen Pudding draus und dann kann man wieder ein Jahr warten, wo man vielleicht nichts tun muss. Oder positiv formuliert, kannst du irgendwo auch erkennen, dass das irgendwie sich in manchen Köpfen sozusagen irgendwie was verändert und vielleicht bei mehreren Leuten, wo dann auch, ja, bei denen, die diese Regulierung machen, dann auch gewisse Aspekte dann einfließen von Startups und vielleicht nicht immer nur von den großen Vieren, die sonst in den vergangenen Jahrzehnten immer da sozusagen rein lobbyiert haben. Siehst du, dass da irgendwie so ein bisschen was auch aufbricht?
Absolut, also das ist genau die Idee dahinter, das sagt genau das, warum das BMWi mit uns dieses Projekt macht, weil vom BMWi absolut das Interesse und der Wille da ist, zu sehen, was machen die Startups, wo drückt bei denen der Schuh, was können wir machen und auch die Däner da in der Rolle sehen, dass eben den Startups eine Stimme geben, generell auch mit den Startups einfach besser zu verstehen, wo werden die Startups noch zu wenig gehört oder auch den Startups zu zeigen, wo sie sich einbringen können in Konsultationsprozessen und so weiter. Das sind ja auch viele Sachen oder Verbindungen herzustellen zu unterschiedlichen Institutionen und Akteuren, die Startups so von sich aus vielleicht nicht haben, ja, aber bei der DINA irgendwie der Kollege ganz leicht die Verbindung herstellen kann oder die Kollegin und damit ist den Startups einfach schon mal geholfen, den richtigen Ansprechpartner bei der Bundesnetzagentur zu haben zum Beispiel.
Ja, klar, aber meinst du wirklich, dass Startups so Zeit haben, sich in Konsultationsprozessen zu bewegen? Ich meine, wenn du so ein richtiges Startup bist, dann bist du doch voll damit darauf fokussiert, dich zu fokussieren, das Produkt, Kunde und da drehen die sich ja rein und das ist ja eigentlich so deren Aufgabe, denke ich immer, auch wenn sie es dann wissen, aber ich meine, allein das Wort passt, glaube ich, da für mich immer schon nicht rein. Ja, dann ruf doch mal da an und guck doch mal, ob da hinten beim EEG, ob die das nicht ein bisschen anders machen können über nächstes Jahr. Also das ist von den Geschwindigkeiten, vom Mindset, von den Kulturen, das kriege ich immer noch nicht so richtig übereinander, wie das gehen soll. Aber
Klar, ist natürlich, das ist immer ein Problem bei Startups, Zeit, Kapazität und so weiter. Aber genau deswegen probieren wir ja da gewisse Sachen auch zu bündeln oder schon abzufragen vorhin oder sie darauf hinzustoßen, ja, dass sie eben dann nicht vor
schneller machen dann, ja.
Genau, okay. Vor einem riesengroßen Prozess sitzen, wo niemand weiß, wo der eigentlich anfängt und aufhört, sondern dass man schon gezielt sagen kann,
kannst du ansetzen, jetzt sag mit deinem Problem, dass du das in dem Langsamen irgendwie das Schnelle findest, sozusagen, da für die Startups.
Genau. Und zum anderen richten sich die Set Academies auch an Gründerinnen und Gründer, die vielleicht ein Startup noch gar nicht gegründet haben, sondern drüber nachdenken, ein Startup zu gründen im Energiebereich. Und da bei den Set Academies einfach sich schon mal informieren können, Fragen stellen können und auch eben auf dieses Netzwerk zurückgreifen können für Unterstützung. Und das ist so ein Punkt. Der andere Punkt ist das Set Mentoring, das wir da anbieten. Das richtet sich an Startups, die schon konkrete regulatorische Herausforderungen haben oder wo es schon wirklich, die schon ganz konkret irgendwo eine Hürde oder ein Problem oder eine Herausforderung sehen oder haben und sich dann da bewerben können. Und da werden pro Jahr 12 Startups ausgewählt von uns und die werden dann in einem 3-monatigen Mentoring-Prozess von uns begleitet, von den spezifischen DENA-Experten. Also die arbeiten dann auch wirklich, wenn es ein Mobilitäts-Startup ist, mit unseren Mobilitätsexperten zusammen, wenn es ein Startup im Digitalisierungsbereich ist, mit dem Digitalisierungsteam und so weiter. Und da wird konkret an gewissen Fragestellungen gearbeitet und getüftelt und das natürlich auch aufgenommen und fließt natürlich in diese ganze Kommunikation und Information zwischen Politik und, ja, und Startups
mit ein. Ja, also ich kann mir das schon vorstellen. Wahrscheinlich, also ich glaube, man kann sich als Startup viel helfen lassen, sozusagen von vielen Netzwerken. Aber gerade was du jetzt eben meintest, in regulierten Märkten, wo, ja, dass sie bei euch da einfach Hilfe finden, wo sie da besser ansetzen können. Und ich weiß, es ist natürlich auch wichtig, dass auch gerade in diesen Bereichen Startups und Innovationen reinkommen. Man könnte ja auch sagen, ja, die gehen alle, machen weiten Bogen drumherum und gehen auf andere Märkte, keine Ahnung, die einfach viel leichter sind. Aber es ist halt einfach auch wichtig, ne? Es ist ja, man kann einfach auf die nicht verzichten. Und man hat halt die Regulierung in irgendeiner Form da und die Politik und die viele Hürden und viele Schwierigkeiten im Detail. Aber ja, ich kann es schon verstehen, dass es für euch oder für uns auch wertvoll ist, dass jemanden denen hilft, auch durch so einen Dschungel mal einen kleinen Pfad zu schlagen und nicht gleich aufzugeben mit einer guten Idee, die eigentlich vielen, du hast es am Anfang gesagt, vielen schnell helfen kann. In ganz essentiellen Dingen, ne?
Ja, und also ich glaube, das Interesse ist auch definitiv da. Viele, viele jüngere Leute möchten ja gerne in einem Bereich arbeiten, wo sie etwas bewegen können, wo sie dazu beitragen können, dass die Welt ein bisschen besser wird, wo sie mit der Arbeit, die sie machen, einen Impact haben können. Ich glaube, das ist schon ein sehr großer, das ist schon ein sehr wichtiger Aspekt für junge Leute, die sich überlegen, Startups zu gründen.
Ja. Ja, klar. Und wo kann ich? Ich meine, da kannst du Impact haben, aber dann kommst du halt dahin und merkst, ja, ich könnte hier Impact haben, aber es müssen noch ein paar andere wollen mit mir, ne? Und da kommt ihr dann so ein bisschen ins Spiel. Okay, cool. Also dann habt ihr ihr habt diese internationale Sicht, ihr helft den Startups dann mit diesem Hub sozusagen. Ja, ihr seid einfach so ein bisschen, ja, so eine kleine Schweizer Messe an dieser Schnittstelle zwischen Innovation, Energiewende und dieser Politik, den Konzernen, ne? Ist mir jetzt nochmal so ein bisschen deutlicher geworden. Ja, bleibt mir noch so zum Ende nochmal so zu fragen, was. Du wirkst auf mich schon sehr diplomatisch auch. Wahrscheinlich ist das auch so ein, so ein Typ Mensch, den man da braucht, wenn man international unterwegs ist, mit verschiedenen Kulturen gearbeitet hat. Ich persönlich habe das leider irgendwie immer nicht gemacht, hatte irgendwie immer andere Interessen. Und ich habe dann immer noch auch so eine kleine extremere Sicht immer noch, ne, eine angreiferischere Sicht und denk, also habe auch mehr Wut so ein bisschen, so wenn ich mir das anhöre. Gibt's bei dir, also und du bist halt, ich merke halt, dass du sehr, sehr ausgleichend bist mit verschiedenen Kulturen und es geht halt immer links, rechts, ein Schritt vor, zwei zurück, dann an nach links. Das ist halt auch so diese normale Diplomatie an der Stelle. Gibt's dennoch Sachen, wo du positiver oder negativer Art so ein bisschen Emotionen hast, wo du sagst, Mensch, Leute, es kann doch nicht angehen, das oder wow, Leute, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das passiert, freut mich jetzt echt so.
Ich glaube, also mir geht es da, glaube ich, ja, wie vielen Startups auch, ich bin schon manchmal auch ungeduldig und denke mir auch, oh Gott, warum kann es eigentlich nicht schneller gehen? Oder die Lösungen, vor allem wenn man da im Set-Bereich arbeitet und diese ganzen Lösungen sieht und so viele Startups sieht, die tolle Sachen machen, dann kann es schon auch mal frustrierend sein, dass man sich denkt, warum kann denn das jetzt nicht einfach alles schneller mal vorankommen, aufgegriffen werden und einfach loslegen? Und
dann sagt ja einer, der Smart Meter Rollout, der geht doch jetzt auch bald los nach 13 Jahren. Und dann sagst du, genau.
Genau, das ist einfach so, das auf jeden Fall. Und etwas, was ich sagen muss, auch was mir vor allem, nachdem ich nach Deutschland gekommen bin, nach London, was mir aufgefallen ist oder was ich hier ein bisschen frustrierend auch finde, ist, dass jüngere Menschen per se oft mal nicht so ernst genommen werden, einfach weil sie jünger sind. Mhm. Und das ist mir irgendwie, das finde ich beim Vergleich zu London so ein Kontrast. Mhm. Und auch die Hierarchiegedanken. In London ist mir das alles viel oder auch der, so der internationale Bereich oder das internationale Umfeld, in dem ich dort gearbeitet habe, war viel offener gegenüber. Wenn da irgendwie ein 25-jähriger Mensch von seinen Ideen erzählt hat, dann hat da auch der 50-jährige CEO zugehört und Fragen gestellt und war wirklich interessiert daran. Und hier habe ich teilweise so ein bisschen das Gefühl, naja, du bist erst 25, jetzt...
Schöne Idee, aber...
Und dann auch sehr, sehr... So diese Herangehensweise, sehr oft ist so die ersten Fragen, die dann gestellt werden, sind gleich so in die Richtung, naja, aber hast du überhaupt an das und das gedacht? Ja, aber was ist denn damit und das Problem und das Problem und das Problem? Ja. Wohingegen in anderen Ländern eher mehr so, weil, oh, coole Idee, okay, und könnte man ja vielleicht auch so oder so.
Ist ja und, ne? Ja.
Genau. Das finde ich, kann teilweise auch ein bisschen frustrierend sein. Mhm. Ändert sich aber ganz langsam, kommt mir vor.
Ja. Okay. Ja. Ja, ich hoffe es sehr. Also ich glaube, mit so Menschen wie dir da an den richtigen Stellen oder bin ich da auch positiv gestimmt. Gibt es noch, hinten raus frage ich immer noch mal so, wo guckst du noch so hin, wenn du gedownt bist, vielleicht von solchen Sachen? Gibt es für dich so Vordenker im deutschen Energiemarkt oder international oder wo du sagst, ja komm, dann guck mal, der macht so und so, der inspiriert mich auf die Art und Weise. Kannst du da den Hörern noch irgendwie was mitgeben?
Also was ich finde, was glaube ich viele Leute angesprochen hat und etwas, wo ich mir auch jedes Mal denke, oh, das ist so toll, dass es das gibt, ist Project Drawdown mit den 100 Lösungen, um den Klimawandel zu stoppen.
Das ist ein Buch, ne?
Genau, das ist ein Buch. Und die Leute, die daran arbeiten, sind auch also super enthusiastisch. Aber ich finde, das ist generell im so Energiewende- und Klimawandelbereich. Ich finde, da muss man gar nicht so sehr irgendwie auf eine oder zwei Persönlichkeiten schauen. Ich finde, dass eigentlich fast alle Leute, die in diesem Bereich arbeiten, unglaublich enthusiastisch sind und was bewegen wollen und Dinge voranbringen wollen. Deswegen finde ich eigentlich generell in diesem Bereich zu arbeiten, ist schon sehr inspirierend und sorgt für gute Laune, auch wenn man von unterschiedlichen Sachen frustriert ist hin und wieder. Aber prinzipiell das Thema und auch die Leute, die daran arbeiten, finde ich, sind schon wirklich spannend und inspirierend.
Okay. Ja, gut. Pia, ich danke dir für dieses ganz lange Gespräch, aber ich fand es super interessant. Ich weiß, jetzt habt ihr noch eine Woche bis zu dieser Set Week, es ist sicher noch viel zu tun. Eingangs hast du gesagt, dass du eigentlich immer nach außen ganz cool bist, aber innerlich dreht sich noch einiges wahrscheinlich diese nächste Woche. Ja, ich wünsche dir viel Glück, euch viel Glück für ein tolles Event, auch wenn es digital ist.
Danke sehr.
Ja, und sag erstmal Tschüss und auf bald.
Ja, vielen Dank für die Einladung und wir sehen uns dann auf jeden Fall auf der Set Week auch.
Genau, ja, genau. Cool.
Sehr gut. Danke.
Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.